ARD.
Hallo zusammen, ich bin Elke Spanner und ich freue mich, dass ihr bei einer neuen Folge von Hamburg heute dabei seid. Mich hat heute Morgen eine Geschichte wirklich erschüttert. In Wilsdorf ist in der Nacht ein 15-Jähriger vom Balkon eines Hochhauses gestürzt. Er ist tot. Und so wie es aussieht, war es kein schrecklicher Unfall, sondern er könnte runtergestoßen oder in den Tod getrieben worden sein. Dafür hat die Polizei konkrete Anhaltspunkte. Was zu diesem Fall bisher bekannt ist, das erfahrt ihr gleich hier. Wenn ihr vielleicht manchmal am Schlumm vorbeifahrt, dann habt ihr da seit Jahren das immer gleiche Bild. Eine riesige Baustelle mit einem sehr langen Bauzaun davor. Dahinter entsteht das Haus der Erde, ein Prestigegebäude der Uni Hamburg. Aber der Eröffnungstermin muss immer wieder verschoben werden. Ja, und jetzt auch schon wieder. Was jetzt wieder los ist, das erzählen wir euch in dieser Folge von Hamburg heute. Und wie steht es eigentlich um unsere künftige Regierung hier in Hamburg? Wie ist der Stand der Koalitionsgespräche zwischen SPD und Grünen? Auch darüber wollen wir sprechen, an diesem Montag, dem 14. April. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
In Wilsdorf ist vorige Nacht ein junger Mann oder man könnte auch sagen ein Junge, erst 15 Jahre alt, von einem Balkon gestürzt oder gestürzt worden. Diesem ungeheuerlichen Verdacht geht die Polizei jetzt nach. Der 15-Jährige ist vom 8. Stock eines Hochhauses runtergestürzt. Das hat er natürlich nicht überlebt. Und es gibt Anzeichen für ein Fremdverschulden, wie es im Polizeijargon heißt. Unser Polizeireporter Elias Bartel, der ist jetzt hier bei mir. Elias, was ist über diesen Fall bisher bekannt?
Ja, das ist echt schauerlich, was da vor sich gegangen ist. Ich habe viel mit der Polizei heute gesprochen und die Polizei geht momentan davon aus, dass es sich wirklich um eine gezielte Gewalttat gehandelt haben könnte. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand soll eine Gruppe in der Nacht gewaltsam in diese Wohnung eingedrungen sein, fast wie so ein Rollkommando. Und die hatten mutmaßlich das Ziel, die Anwesenden anzugreifen. Einer von denen war auch bewaffnet mit einer Machete. Die sind da rein und haben den 15-Jährigen offenbar auch mit der Machete verletzt. Und am Ende ist er vom Balkon gestürzt oder, wie du schon gesagt hast, gestürzt worden. Das klären jetzt gerade die Mordermittler.
Also es kann auch sein, dass er im Grunde in den Tod geflüchtet ist.
Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es eine Gewalttat gegeben hat, beziehungsweise dass eine Gewalttat damit im Zusammenhang steht und somit auch, dass es jetzt kein Unfall war.
Ein Rollkommando geht auf einen 15-Jährigen los. Was weiß man zum Hintergrund? Weiß man schon irgendwas?
Nee, also die Hintergründe, die sind noch völlig unklar. Ich habe gerade schon gesagt, die Mordkommission ermittelt auch dazu, ob es eventuell eine Vorgeschichte gab, also ob sich Täter und Opfer kannten und was das Motiv gewesen sein könnte. Was wir aber sagen können, drei weitere Männer, die sich zur Tatzeit in der Wohnung aufhielten, die sind körperlich unversehrt geblieben. Das spricht dafür, dass es nicht zu einer allgemeinen Schlägerei kam, sondern schon, dass die gezielt gegen eine Person vorgegangen sein könnten.
Weiß man, ob das dieser 15-Jährige in der Wohnung gewohnt hat? Das klingt jetzt ja so, als wäre er nicht mit seinen Eltern da gewesen, sondern mit irgendwelchen Freunden.
Ja, es ist unklar. Also zum Tatzeitpunkt soll er tatsächlich mit seinen Freunden oder Bekannten im Alter zwischen 17 und 21 Jahren da in der Wohnung gewesen sein. Ich habe mit einem Reporter gesprochen, der da auch heute vor Ort war. Und die Nachbarn haben gesagt, das sei der Junge, der auch da wohnt.
Es soll ja auch schon Festnahmen gegeben haben, stimmt das?
Ja, richtig. Also kurz nach der Tat hat die Polizei in Hammerbrook zwei Taxis kontrolliert. Fünf Leute saßen da drin, die auf die Täterbeschreibung auch gepasst haben, zumindest zum großen Teil. Und sie wurden vorläufig festgenommen. Ob sie tatsächlich mit der Tat auch zu tun haben, das wird jetzt noch geklärt. Die Mordkommission, wie gesagt, ermittelt und befragt dann auch diese Leute.
Da werden wir sicher noch weiter drüber sprechen, über das Thema. Vielen Dank, Elias. Wenn ich morgens hierher zum NDR fahre, dann radle ich meistens am Schlumm vorbei. Und da gefühlt schon immer an einer riesigen Baustelle. Ich kenne diese Straße eigentlich schon gar nicht mehr anders als so. Schmaler Radweg entlang eines langen Bauzauns. Das Einzige, was sich da mal ändert, sind die wechselnden Plakate auf dem Zaun. Dahinter spielt sich eine scheins endlose Geschichte ab. Da wird gebaut, gebaut, gebaut. Entstehen soll da das Haus der Erde der Uni Hamburg. Aber jetzt gibt's da auch schon wieder neue Hiobsbotschaften. Meine Kollegin Jenny Witt, die hat sich da mal umgehört, ist jetzt bei mir. Jenny, was ist denn da jetzt schon wieder los?
Tja, das haben wir uns auch gefragt und deswegen die Finanzbehörde kontaktiert, weil, wie du sagst, da ist eine Baustelle und die geht irgendwie nicht voran. Und ich mache es jetzt mal im Schnelldurchlauf. Wir hatten eine Leckage da im Keller in diesem schönen Haus der Erde, ist ja ein Riesengebäude. Eine Leckage aus dem Sprinklertank, die hat den Keller geflutet. Dann haben sich Mikroorganismen ausgebreitet im Kellergeschoss. Das Ganze musste dekontaminiert werden. Teilweise mussten Betonböden entfernt werden, um die 2000 Quadratmeter, das ist echt viel. Böden, Wände, Decken mussten desinfiziert werden und das Ganze ist eigentlich ein Desaster. So, und jetzt kommen die Gutachter. Der Bereich ist freigegeben, man kann ihn wieder begehen, ohne sich Schlimmes anzutun. Und die suchen jetzt natürlich nach der Schadensursache. Und erst wenn die bestätigt worden ist, warum diese Leckage überhaupt geschehen ist, dann kann man darüber sprechen, wie schnell das Haus der Erde fertiggestellt werden könnte. Und auf jeden Fall wird es nichts mit dem Einzug der Studis und der Forschenden zum Sommersemester 2025, weil das sollte nämlich genau jetzt passieren.
Das heißt, es geht mit dem Bau rückwärts, weil jetzt der Boden sogar wieder rausgerissen werden musste, der da schon lag.
Also in diesem Fall auf jeden Fall. Das ist ein Rückschritt und die Kosten steigen aber dafür, ne? Also ursprünglich sollte dieses Gebäude 117 Millionen Euro kosten. Das war die Prognose vor 10 Jahren bei Baubeginn. Dann stieg sie 2020 auf 320 Millionen ungefähr an. Und jetzt liegen wir bei mindestens 425 Millionen. Das ist die Hälfte der Elfi und das war vor diesem Wassereinbruch. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wer zahlt dafür? Richtig, genau. Und das, sagt die Finanzbehörde, prüft sie momentan. Ob sie Regressansprüche geltend machen kann, so der Fachjargon. Und das wirft aber wirklich eine wichtige Frage auf, weil das ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art. Ja? Vor 5 Jahren wurde klar, dass die falschen Lüftungsanlagen eingebaut worden waren. Das war ganz eindeutig ein Planungsmängel. Das hatte die Behörde auch bestätigt zu dem Zeitpunkt. Und auch da wurde gesagt, wir werden prüfen, ob wir das Geld wieder zurückholen können. Ob das geschehen ist, dazu wurde aber nichts gesagt und das werden wir mal erfragen jetzt.
Was sagt denn eigentlich die Uni dazu? Also die wollten ja doch schon längst ihre Vorlesungen halten und in Laboren forschen.
Ja, die hält sich ein bisschen bedeckt. Also die Botschaft von der Uni ist, dass nichts eingeschränkt wird dadurch, ne? Dass die Forschung und die Lehre in den Standorten, an den Standorten weitergehen, da wo sie bislang stattgefunden hat. Die haben ja alle ihre Gebäude und ihre Räumlichkeiten. Andererseits klar, ne? Die wollten gerne neue Labore haben. Man baut so ein Gebäude nicht ohne Gründe. Und moderne Labore, neue wissenschaftliche Großgeräte, die bringen die Forschung voran, ganz, ganz klar. Und die hätten eigentlich schon vor 6 Jahren da sein sollen. Also die Uni ist da so ein bisschen diplomatisch und verweist gerne auf die Finanz- und Wissenschaftsbehörden. Aber das ist ein Prestigegebäude, also kein Zweifel. Ne? Es ist ein Gebäude für die Klimaforschung, für die Erdwissenschaften. Da sollten diverse Institute einziehen, Geografie, Meereskunde, der Exzellenzcluster Klicks, der sich ja gerade für die Verlängerung beworben hat, bahnbrechende Klimaforschung. Das ist ein wichtiges Gebäude und das geht nicht voran.
Und hat man aus dieser unendlichen Geschichte denn jetzt zumindest schon mal Lehren für den künftigen Hochschulbau gezogen?
Das kann ich so pauschal nicht sagen. Der Bund der Steuerzahler bezweifelt das aber ganz stark. Der hat nämlich gerade eine Stellungnahme rausgegeben zu diesem Debakel. Der sagt wörtlich, dass das Haus der Erde sich nahtlos in die lange Liste von Projekten einreiht, die komplett aus dem Ruder laufen hier in Hamburg. Und auch er stellt Fragen, wie hoch werden die Gesamtkosten dieses Projekts jetzt tatsächlich ausfallen? Welche möglichen Schadenersatzansprüche gibt es und können durchgesetzt werden? Ja, und auch hat es überhaupt jemanden jemals gegeben, der verantwortlich gemacht wurde für diese Zwischenfälle.
Ich freue mich jetzt schon auf die Antworten. Vielen Dank, Jenny.
In der Tat.
Im Schatten der Debatte um den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung laufen ja auch noch die Gespräche über die neue Regierung hier in Hamburg weiter. SPD und Grüne, die wollen zusammen weitermachen, das ist schon relativ klar, aber ein schlichtes Weiter, so soll es jetzt auch nicht werden. Da wird ganz schön viel verhandelt und auch gefeilscht. Heute gab es schon die 10. Verhandlungsrunde und zum Auftakt haben beide Parteien mal den Zwischenstand bekannt gegeben. Frauke Reinig, wie sieht der aus?
Ja, wir kriegen ja nach und nach immer so ein bisschen was mit, was schon verhandelt worden ist. Jetzt ging es zuletzt wohl sehr viel um Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Der Bürgermeister und auch sein Koalitionspartner, die Grünen, sagen, sie wollen natürlich wieder mehr bauen, zurück zu den Minimum 10.000 Wohnungen im Jahr. Dazu soll auch der Hamburg-Standard eingeführt werden. Das heißt, es wird nicht mehr ganz so viel von den Bauherren verlangt. Die müssen zwar schon noch auf energetische Sachen achten, aber es ist nicht mehr dieses allerhöchste, ultimative, woran dann wirklich auch viele Finanzierungen scheitern. Dann geht es auch darum, noch Leerstand und Mietwucher zu bekämpfen, hieß es. Außerdem wurde gesagt, dass beim Arbeitsmarkt weiterhin ein Schwerpunkt auch auf Sprachförderung und Qualifikation gesetzt werden soll, um eben auch die Gruppen, die nicht so gut auf dem Arbeitsmarkt vertreten sind, wie Migranten, mehr zu fördern und auch in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und es gibt auch noch einen Schwerpunkt, der zweiten Bürgermeisterin von den Grünen, Katharina Fegebank, besonders wichtig war, nämlich Gewalt gegen Frauen.
Wo wir ein großes Paket auf den Weg bringen wollen über die verschiedenen Bereiche hinweg. Dieses Thema, das größte Sicherheitsrisiko für Frauen in der Stadt sind ihre eigenen vier Wände, ist die Bedrohung durch einen Partner oder Ex-Partner. Und das haben wir sowohl im Bereich Soziales, aber auch im Bereich Justiz beraten und verhandelt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns als Koalition.
Ja, und dann gab es noch so ein paar andere Themen. Zum Beispiel haben sie sich geeinigt, dass die Krankenhausreform hier in Hamburg umgesetzt wird. Wenig überraschend. Und aber auch nochmal gesagt, dass das Schülerticket weiterhin kostenlos bleibt.
Mhm. Vorige Woche ist ja hier in Hamburg ein Thema sehr aufgeploppt, nämlich das Thema Fernwärme. Da ist ja bekannt geworden, dass die Fernwärme in Hamburg offenbar sehr viel teurer wird. Das betrifft ja viele Menschen in der Stadt. Gibt es denn dazu auch irgendwelche Regelungen im Koalitionsvertrag? Ist das Thema?
Thema bestimmt. Besonders konkret waren die Verhandlungspartner dabei der Nachfrage aber noch nicht. Also Bürgermeister Peter Tschentscher hat nochmal darauf hingewiesen, dass das ja erst schrittweise in den nächsten Jahren passieren wird. Das seien gesetzliche Anpassungen, sagt Peter Tschentscher.
Wir machen große Investitionen in die Fernwärme, weil wir ja einen Klimaschutz sicherstellen müssen im Gebäudesektor. Und alle, die Fernwärmeanschlüsse haben, können sich sicher sein, dass sie keine sonstigen Kosten haben, zum Beispiel durch den Einbau neuer Heizungen oder Ähnlichem. Und dadurch ist die Fernwärme nach wie vor und auch in Zukunft die günstigste Wärmequelle, die man in Hamburg bekommen kann.
Und er sagt auch, dass die Fernwärmekosten nicht höher steigen werden als andere konventionelle Heizformen. Das wäre sozusagen das Versprechen des Senats gewesen.
Hm. Man könnte ja eigentlich denken, SPD und Grüne haben in Hamburg schon echt lange miteinander regiert und sich vor der Wahl ja nun auch schon explizit gewünscht, wieder zusammen weitermachen zu können. Da müsste doch eigentlich klar sein, wie es weitergehen soll. Warum sind die Verhandlungen jetzt eigentlich so langwierig?
Die sind eigentlich gar nicht kompliziert. Also zumindest das, was nach außen getragen wird, ist eigentlich immer gute Stimmung. Wir sind in konstruktiven Gesprächen. Aber beide Parteien, SPD und Grüne, sagen auch, wir lassen uns keinen Druck machen. Und der Bürgermeister sagt, eigentlich ist das mit den Grünen ganz entspannt.
Wir sind im Plan. Insofern gibt es keine neuen negativen Entwicklungen. Der Vorteil dieser Koalition ist, dass wir unsere Politiklinien fortsetzen, dass es keine Umbrüche gibt. Dass wir natürlich Dinge, die die CDU abgelehnt hat, massiv abgelehnt hat, dass wir selbstverständlich Oberbillwerder umsetzen, 6.000, 7.000 Wohnungen bauen. Das alles erleichtert uns die Sache, dass wir viele Vorvereinbarungen schon haben.
Ja, da hat er noch mal eine kleine Spitze gesetzt gegen die CDU, die ja auch ganz gerne Koalitionspartner geworden wäre. Aber mit den Grünen läuft es jetzt, das sagen eigentlich beide Seiten.
Und von dem, was man jetzt schon so weiß über die Koalitionsverhandlungen, wie viel Neues ist da jetzt wirklich drin?
Also bisher hält sich das doch noch sehr in Grenzen, sage ich mal. Da ist viel alter Wein auch neu ausgeschenkt. Peter Tschentscher hat es ja gesagt, die Linien werden fortgesetzt. Diese Rückkehr zum Hamburg-Standard beim Bauen, das war eigentlich jetzt auch schon vereinbart in der letzten Legislatur. Das wird jetzt halt in den Koalitionsvertrag geschrieben. Auch bei dem Schülerticket, da stand eigentlich gar nicht zur Debatte, dass das in irgendeiner Weise wieder abgeschafft wird. Aber jetzt wird natürlich nochmal betont, dass es kostenlos bleibt und das kommt dann nochmal in den Koalitionsvertrag. Die richtig großen Würfe, ja, da sind wir auch noch gespannt.
Da werden wir auch sicherlich noch weiter drüber sprechen. Vielen Dank, Frauke. Das war's von uns für heute. Ich fahre jetzt wieder am Schlumpf vorbei nach Hause und nein, ich erwarte nicht, dass es da irgendwie anders aussieht als heute Morgen oder all die Jahre davor. Also habt einen schönen Abend und wir hören uns dann morgen wieder.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.